Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und ja, wer weiß, vielleicht haben Sie auch schon mal eine Petition unterschrieben oder einen offenen Brief oder ein Manifest für Frieden in der Ukraine. Geht schnell, tut nicht weh. Hat bislang allerdings noch nicht viel eingebracht, außer meist Ärger mit der Ukraine. Die ist auch diesmal wieder empört über den jüngsten Aufruf ehemaliger hochrangiger SPD-Politiker und Gewerkschafter. Peter Brandt und andere, Zitat, ermutigen den Bundeskanzler zusammen mit Frankreich, insbesondere Brasilien, China, Indien und Indonesien für eine Vermittlung zu gewinnen, um schnell einen Waffenstillstand zu erreichen. Zitat Ende. Ich vermute mal stark, dass der Münchner Soziologe Amin Nasihi einmal mehr sagen wird, falscher Adressat. Guten Morgen, Herr Nasihi.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, falscher Adressat. Ich meine, der Adressat müsste hier natürlich doch eher die russische Führung sein als die Bundesregierung. Das ist ja ganz interessant. Das ist ja nicht der erste offene Brief zu diesem Thema. Und erstaunlicherweise, obwohl es sehr unterschiedliche Autorinnen und Autoren sind und der Ton auch bisweilen sehr unterschiedlich ist, also diese hier von den SPD-Politikern, ehemaligen SPD-Politikern, ist im Ton viel, viel gemäßigter als manches, was wir schon gehört haben. Aber er wiederholt eigentlich einen merkwürdigen Fehler, als gehe es darum, zwischen Verhandlungen und Waffenlieferungen zu entscheiden, als sei das eine Alternative, als gäbe es nicht Verhandlungsbemühungen, als sei Frieden natürlich nicht das Ziel aller, die damit zu tun haben. Und das ist ein bisschen merkwürdig, dass sich in diesen offenen Briefen dieser, ich würde sagen, logische Fehler tatsächlich wieder wiederholt.
Sie haben auf Twitter als einer der ersten darauf reagiert mit den Worten, auch das darf ich mal zitieren, dieser neu offene Brief in seiner Unbeholfenheit sei fast rührend tragisch. Dieser scheitert nicht an dem boshaften Lügengebäude von Wagenknecht, Schwarzer und Co., sondern an einer schlichten Ausblendung der empirischen Situation. Was haben Sie mit empirischer Situation gemeint?
Naja, die empirische Situation ist ja die, dass anders als es in diesem Brief erscheint, wir nicht in einer Situation sind, in der wir zwei Verhandlungspartner haben, die ein Interesse daran haben, einen Ausgleich zu bekommen. Für eine Verhandlung braucht man eigentlich zwei Partner und man braucht eine offene Situation, über die man verhandeln kann. Das Modell scheint ein bisschen noch der Kalte Krieg zu sein. Es wird Willy Brandt zitiert als jemand, der womöglich jemand wäre, der hier vermitteln könnte. Also natürlich nicht als Person, sondern weil er selbst mit seiner Ostpolitik diese Vermittlung immer gemacht hat. Wir sind nicht in der Situation, in der Russland auch nur ein Interesse daran haben könnte, die Dinge über Verhandlungen jetzt zu regeln, außer den Status quo festzustellen. Und ja, das ist der Denkfehler, der hier eine Rolle spielt. Also Waffenlieferungen sind ja nicht einfach ein Selbstzweck, sondern der Versuch, wenn ich das richtig verstehe, eine Situation herzustellen, in der es für beide Seiten sich lohnen würde, tatsächlich zu verhandeln. Es geht nicht um Sieg oder totalen Sieg und welche Begriffe da auch immer verwendet werden, sondern eine Situation herzustellen, in der solche Verhandlungen eine Aussicht auf Erfolg haben können. Und es ist doch sehr interessant, dass sich das immer wieder wiederholt. Darüber wundere ich mich schon.
Sie haben das Zitat erwähnt. Peter Brandt, der Initiator dieses Aufrufs, zitiert seinen Vater, den Ex-Kanzler Willy, mit den Worten, wieder ein Zitat, es gilt, sich gegen den Strom zu stellen, wenn dieser wieder einmal ein falsches Bett zu graben versucht. Zitat Ende. Welche gesellschaftliche Funktion haben eigentlich diese wiederkehrenden Veröffentlichungen von angeblich abweichenden Meinungen?
Ja, interessant an dem Zitat ist ja, dass man es eigentlich für fast jedes politische Thema verwenden kann. Also wenn ich mich richtig an Willy Brandt erinnere, dann würde er wahrscheinlich doch sehr stark auch dafür plädieren, der Freiheit sozusagen auch militärisch zum Durchbruch verhelfen zu wollen. Also so einfach sind die Dinge nicht. Ja, was ist die Funktion? Ich meine, wir sind ja inzwischen eigentlich daran gewöhnt, offene Briefe zu schreiben. Ich würde fast so etwas wie soziale Medien als so etwas Ähnliches sehen. Ja, also wenn ich auf den sozialen Medien Ihnen irgendwas Unfreundliches schreibe, dann ist das was anderes, als wenn ich Ihnen einen Brief schreibe, weil unendlich viele andere Menschen zugucken können. Das ist ja eine Form, die mit den sozialen Medien geradezu eine Normalform geworden ist. Und der offene Brief ist ja sowas Ähnliches. Ja, der richtet sich an eine Bundesregierung, der richtet sich an Entscheider, der richtet sich an bestimmte Ministerinnen oder Minister. Aber eigentlich möchte er, dass viele andere mitlesen, deshalb offener Brief. Es geht hier natürlich um aufmerksamkeitsökonomische Fragen. Also man schreibt nicht dem Bundeskanzler einen Brief, Brief und bittet ihn, etwas zu tun, sondern man schreibt diesen Brief, damit ihn möglichst viele sehen und damit man sich sozusagen innerhalb eines öffentlichen Diskurses positioniert. Und hier haben wir es mit einer sehr erwartbaren Positionierung zu tun. Die SPD hat durchaus, vor allem in der Generation, die hier geschrieben hat, ja, vielleicht ihr Verhältnis zu Russland aus dem Kalten Krieg und der Ostpolitik bis heute bewahrt. Ob das historisch tatsächlich noch alles so stimmt, das ist die Frage. Aber positioniert haben sich die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Briefes damit sehr deutlich.
Es ist viel SPD-Urgestein unter den Unterzeichnern dieses neuen Appells zu finden. Ex-Bundestagspräsident Thierse, Ex-EU-Kommissar Günther Verheugen, Ex-Finanzminister Eichel. Aber es gibt auch große Schnittmengen zu anderen offenen Briefen und Manifesten. Auch diesmal dabei sind die Schlagersängerin Katja Epstein, der Journalist Franz Alt, der Liedermacher Konstantin Wecker, der Politologe Wolfgang Merkel und so weiter. All die haben doch auch gelesen, wie zum Beispiel Annalena Baerbock das Problem auf die Formel gebracht hat: Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, hört sie auf zu existieren. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, endet der Krieg. Was glauben Sie, warum das nicht ankommt bei diesen Menschen, die alles andere sind als uninformiert?
Ich will nicht spekulieren, aber es gibt ja durchaus eine Tradition, gerade in der SPD, schon zu Zeiten etwa von Solidarność in Polen, nicht an einem Status quo interessiert zu sein, so etwas wie eine Art von Gleichgewicht der Kräfte herzustellen, um das bloß nicht zu stören. Und für diese Generation, die sich sehr daran gewöhnt hat, so zu denken, waren schon die Befreiungsbewegungen in Osteuropa eigentlich eine Herausforderung, vor allem eine Herausforderung für Stabilität. Und ich glaube, dass das in dieser Tradition steht, dass man sich tatsächlich nicht vorstellen kann, dass das Russland, mit dem man jetzt zu tun hat, nicht die Sowjetunion ist, die damals ja eher an so etwas wie Stabilität und wenn nicht an Stabilität, so zumindest an einer Form des Status quo interessiert war. Das ist bei diesem Angriffskrieg ja nicht der Fall. Also Putin ist nicht an einem Status quo interessiert, sondern er will einen neuen Status herstellen und dann den als Status quo etablieren. Das ist eine völlig andere Situation. Man muss es leider so deutlich sagen, dieser Brief ist ziemlich aus der Zeit gefallen. Und wenn Sie mich fragen, warum auch sehr kluge Leute, ehrenhafte Leute, das sind ja jetzt irgendwie keine Unmenschen, ganz im Gegenteil, sich auf so einfache Erklärungen einlassen, ist es tatsächlich schwer zu erklären. Ich glaube, man kann das mit so einer Art Konfliktlogik erklären, dass man sagt, zurzeit sind die Dinge relativ unklar, also positionieren wir uns klar.
Zum jüngsten Friedensappell Frieden schaffen von Peter Brandt und anderen, der Münchner Soziologe Armin Nassé im Deutschlandfunk Kultur. Herr Nassé, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.